Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Beim Imperator nichts Neues präsentiert Bin Magera.
Moin, moin, liebe Leute. Hier ist wieder euer Lieblingspodcast aus dem Warhammer 40k-Universum. Was erwartet euch heute? Episode 115, Binmageddon 25, Thema Kommissare und Sebastian. Ja, Sebastian. Und wen habe ich mit am Start? Ich glaube, das volle Ensemble fast, oder? Meldet euch mal zu Wort.
Fast, ja. Schönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen. Der Dennis hier. Hallo. Kommissar Dennis, so.
Ja. Hier ist Leder, Kommissar, Mützen, Schmierwichse, Servitor, Andy.
Geil.
Ja, da man das ja jetzt nicht toppen kann, nicht wirklich so Nicht-Kommissar Grabowski.
Nicht-Kommissar, okay, ja, gut.
Dann, und Ola Progenium Abbrecher
Grabowski. Fuck the Future, Outdoor. Idioten.
Ich glaube, dann wirst du automatisch Servitor.
Aber ich glaube, das fällt nicht komplett unter die Strafbarkeit des Kommissariats, dich als Servitor abzustempeln, oder?
Ach, nee, bestimmt, das stimmt, auch aber wirklich. Man kann bestimmt irgendein Formular ausfüllen, damit die Servitor-Ernennungsbeamtin mit ihrem Stempel
die
kommt.
Ernennungsbeamtin. Stimmt.
Eigentlich müsste man mal eine Folge machen, komplett über Bestrafung im Warhammer 40k-Universum.
Wenn ich Stempel sage, meine ich Brandeisen.
Gibt's bestimmt auch.
Dann geht auf jeden Fall auch einen kurzen Dienstweg.
Oder die Arkoflagellation, eine meiner Lieblingsbestrafungen.
Lustig wäre das auch so Jackass-mäßig zu gestalten. Also, haha, du Idiot, bist jetzt Servitor, haha.
Nein, okay. Also, was erwartet euch? Genau, Kommissare, das wird heute Thema sein. Und wir hoffen, dass ihr jetzt schon mal schöne Weihnachten gehabt habt, mit vollgefressenen Bäuchen auf der Couch hockt und uns lauschen dürft. Morgen ist Silvester, ballert und knallert ordentlich für uns einen mit. Sei es die Leber, sei es die Luft, nur macht's nicht zu doll. Also passt auf euch auf. Das schon mal vorweg. Und damit wir es richtig smooth auf der Couch angehen können, was haltet ihr dann davon, wenn wir euch mal wieder mitteilen, was wir so auf dem Hobbytisch haben? Richtig, voll gut.
Ja.
Genau. Und ich mache auch gleich mal den Anfang, würde ich sagen, oder? Ja, da bin ich mal kackenfrech. Genau. Was habe ich auf dem Programmtisch? Also das dort, das ist auch richtig schon gut geworden. Da hinten steht auch schon einiges fast fertig, dass das zumindest grundiert. Und ihr habt keinen blassen Schimmer, was ich meine. Nein, also ich, wie ihr schon vielleicht beim Altdorfer Herold gehört habt, beziehungsweise hier schon in einigen anderen Folgen, strebe ich Ende Januar ein Spielchen mit dem lieben Jeremy vom Altdorfer Herold an, und zwar ein Old World Spiel, und meine Chaos-Zwerge wollen seinen Ratten das Fliegen beibringen oder das Brennen oder das Entlausen, was auch immer.
Geht das auch anders? Sein Fliegen das Ratten beibringen? Das geht nicht.
Ne? Ja, Fliegen hat er, glaube ich, nicht. Aber so oder so.
Hey, wo Ratten sind, wo Skaven sind auch Fliegen unterwegs. Das ist ja immer so.
Tiermenschenvolk nur aus so Fliegenmutierten. Es gab doch mal früher diesen Nurgle-Champion, der aussah wie eine Fliege mit dieser komischen Dreiecksaxt.
Ja, mega gut.
Davon eine komplette Armee. Wie ekelhaft ist das denn, ey?
Und diese komischen Seuchendrohnen, die sehen auch schon noch ein bisschen in die Richtung aus.
Ich habe ja letztens noch, da hatte, ich weiß gerade gar nicht, wer das war bei Instagram, der hatte eine Schweinetiermenschenbande hochgeladen, die fand ich schon sehr gut. Aber Fliegen kaum, ist ja nochmal ekelhaft.
Ja, wenn man so an diesen Film Die Fliege denkt, so
das ist auch nochmal richtig. Die schlitzen dich auf und scheißen dir noch Eier in die Wunde.
Naja.
Auch nicht schlecht.
Aber auch die kann ich mit Feuer und Flamme in Grund und Boden stampfen. Naja, und da treibe ich auf jeden Fall die Chaoszwerge, vor allem die Kriegsmaschinen gerade voran. Die erste habe ich gerade mal bei Insta gepostet, die zweite poste ich wahrscheinlich morgen mal. Und die dritte ist am Stiezel. Ja, bringt auf jeden Fall reichlich Spaß, vor allem nachdem ich mich mal an Bronze versucht habe als Farbton, also nicht solo, sondern halt bronzefarben aufgebaut. Ich bin sehr begeistert von dem Effekt. So, und Dennis, was hast du so?
Ja, ich bin auch sehr fleißig und arbeite weiter an meiner lieber Badak-Armee. Sons of Medusa sollen es ja werden. Ich habe jetzt 10er-Trupp Tacticals fertig gebaut, inklusive Basing. Die werden jetzt wahrscheinlich morgen grundiert. Ich habe meinen 5er-Trupp Siege Assault Marines fertig gemalt. Da bin ich aber überlegen, ob ich noch den Sergeant auswechsel, weil ich da irgendwie ein anderes Modell habe, was ein bisschen besser passt. Ich habe ganz viel Fahrzeuge gebaut. An der Stelle liebe Grüße an den lieben Stefan. Vielen Dank für die Gabe. Der hat mir nämlich einen Land Raider Redeemer geschenkt und einen
Predator.
Cool. Ja. Allerdings war der wirklich, also Stefan sagte, der hat den damals bei eBay geschossen für ein Appel und ein Ei und der war eigentlich dafür gedacht, als Gelände zu enden, weil der war in einem wirklich schlechten Zustand. Also wer auch immer den im Vorfeld gebaut hat, hasste Modellbau. Also da war wirklich, da passte vorne und hinten nichts. Ich habe Lücken schließen müssen, da wusste ich gar nicht, dass solche Lücken existieren. Der Mensch hat nichts aus dem Gussrahmen geschnitten, sondern nur rausgebrochen. Also da war auch wirklich, da war auch nichts versäubert, da waren überall noch. Aber und ich habe auch keine Ahnung, das war ein ganz komischer Sekundenkleber, mit dem das Ganze geklebt war. Der ist so ausgehärtet wie Glas. Also hattest du überall so komische, super poröse, kristalline Konstrukte da irgendwie in irgendwelchen Ecken und Lücken, aber mit ganz viel Schleifen und Plastikkart. Ich habe noch nie einzelne Panzerkettenglieder aus Plastikkart nachgebaut. Crazy. Ich hätte vorher, nachher Fotos. Also nachher Fotos habe ich, aber ich habe leider kein Vorher-Foto. Das war schon hart.
Glaubt der das ganz bewusst mit Absicht gemacht, um einfach dann verkauft halt auf eBay, um irgendwen abzufacken?
100%. Ja, hat er geschafft. Das doch nicht hat er geschafft. So. Aber das war ein schönes Projekt trotzdem.
Ja, so ist es geil, wenn das am Ende fertig ist. Und das also passt ja dann auch zu den Sons of Medusa mit der Technikaffinität, was du da wieder gerettet hast.
Der ist gesalvaged auf jeden Fall von irgendeinem Orden, der aus irgendwelchen Irren bestand. Und
wer sowas baut? Ich, Marines Malevolent.
Ja, und damit habe ich meinen Fuhrpark bis auf, also mir hat ein Engelchen gezwitschert, dass ich wohl noch ein Rhino zu Weihnachten bekomme. Aber damit ist dann der Fuhrpark fertig. Ne? Ich habe jetzt 2 Land Raider, 2 Predators, 2 Razorbacks, einen Rhino und wenn ich auf 3500 Punkte aufstocken möchte, einen Typhon. Ja, meine muss ich halt noch alles viel bemalen, aber ja, die komplette Armee wird bis auf das, was gedeepstrikt kommt, alles in Panzern daherrollen.
Ach du Herr.
Also ja, Dropport hast du gar nicht dabei?
Wie bitte?
Dropport hast du gar nicht dabei?
Nee. Doch, der Leviathan kommt im Dropport.
Nice.
Der kommt im Dropport.
Stabile Liste.
Ja. Und ansonsten 3 Trupps Terminator kommen gediebstrikt. einmal normale Assault Marines kommen, Vanguard Veterans kommen deepstrike. Tactical Squad, Breacher Squad, also Tactical Squad im Rhino, Breacher Squad im Land Raider Redeemer, der Terminator, hier dieser Kommando Squad kommt im Land Raider normal, MK2B, wunderschön, und der ganze Rest kommt alles in den Razorbacks.
Ja. Ich glaube, ich werde sehr viel Panzerknackers benötigen.
Ja.
Ja.
Okay. Ja, weiß ich Bescheid. Danke für das Update, dass ich mich auf dich einstellen kann.
Ja, ich werde ja immer wieder Foto-Updates posten, weil ich so super stolz bin. Das Schlimme ist ja, ich habe am Anfang gedacht, ich mache jetzt die ganze Armee, mache ich nur so easy. Ich baue die einfach zusammen, damit ich halt schnell Meter mache. Ne? Hat natürlich nicht geklappt. Jede einzelne Figur von dem Tactical Squad ist ganz viel umgebaut mit jede Menge Green Stuff und Plastikart, Bioniken und sowas. Das Problem ist ja, man entwickelt ja eine kleine Beziehung zu dieser Figur, also ich zumindest, ne, beim Basteln. Und denke mir natürlich so, boah, der wird total heroischen Scheiß machen. Aber natürlich ist es nur ein Technical Green. Das heißt, ich werde jedes Mal bittere Tränen weinen, wenn einer von denen fällt. Und sie werden fallen.
Hey Peter, hier ist noch ein Holster. Und da gibt es auch ein klitzekleines Messerchen an die Hüfte. Ja. Ach, guck mal, ach, guck mal. Ich bin gespannt.
Oh, jetzt schon drauf.
Ja, bei mir stand die Weihnachtswoche einfach unter dem Stern eines Weihnachtswunders. Denn ihr glaubt nicht, was aus Großbritannien bei mir eingetroffen ist.
Nein.
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 Der Imperial Crusade Recon Squad wurde von Death Earth Miniatures 2 Jahre nach Becken des Kickstarters nun endlich zu mir nach Hause geliefert.
Warum erfahren wir das jetzt erst? Überraschung sein?
Ja, das soll eine Überraschung sein. Das ist ja letzte Woche Montag erst passiert, dass Krass. Das bei mir angekommen ist. Am 22.12. habe ich dieses Paket endlich geöffnet. Und was soll ich sagen? Das Paket war auch noch vollständig. Ich bin völlig perplex, wie toll ein Kickstarter laufen kann.
Stell noch mal.
Wirklich unglaublich geil. Also ganz, ganz toll. Nein, mal ganz im Ernst. Dieser Kickstarter hat mir tatsächlich Kickstarter verdorben. Ich werde nie wieder ein Kickstarter-Becken, in dem physisches Material angeboten wird. Tut mir ganz doll leid für alle tollen Kickstarter, die ich vielleicht irgendwann mal unterstützt hätte, aber das war wirklich unter aller Kanone. Kommunikation aus dem Arsch. Also ganz im Ernst, wer Familie vorschiebt. Der hat
gelogen am laufenden Band.
Der hat einfach gelogen. Er hat ständig, ja, ich habe alle Pakete fertig, dann so, hast mal so eine Woche nachher nachgefragt, da sag mal, ich habe immer noch keine Versandbestätigung. Ja, die letzten Pakete habe ich natürlich noch nicht fertig, ist wieder was dazwischen gekommen. Ach so, okay, hast gedacht, okay, das war jetzt quasi eine Bestätigung, dass das jetzt macht. Hast du 2 Monate später nochmal nachgefragt, sag, Mensch, wie wäre es mal mit einer Sendungsverfolgungsnummer, ist da was verloren gegangen? Ja, bei mir war schon wieder in der Familie jemand krank und wirklich, das zog sich über 2 Jahre so hin und den Oberknaller fand ich einfach, dass der Typ die Miniaturen schon als STLs online gestellt hat, die man in physischer Form bei ihm gebackt hat.
Ja, das ist halt hart, ne?
Das verstößt auch 100%ig gegen die Regeln von Kickstarter. Also das ist wirklich einfach richtig frech. Wenn du das bei Instagram unter seinen Posts irgendwie mal thematisiert hast, wurdest du geblockt oder deine Kommentare wurden gelöscht. Also richtig, richtig, richtig zum Kotzen. Also Death Earth Miniatures macht ganz tolle Sachen, sieht auch alles fantastisch aus, tolle Qualität vom Resin-Guss und so, aber wirklich Katastrophe. Ganz ehrlich, krass. Nicht machen.
Ey, und das ist ja, ich habe ja hier mein Kumpel Paolo, der hat ja schon so einige Sachen von dem gebackt. Und das ist ja immer so. Also der letzte oder vorletzte Kickstarter von dem, was er da jetzt, wo wir damit gemacht haben, das ist ja gerade erst mal vor ein paar Monaten erst rausgeliefert worden. Also das war schon längst wieder vorbei. Ne? Also ich glaube, dass der stellt immer irgendwas rein. Also ich meine, der ist ja offensichtlich ein sehr, sehr talentierter Modellierer. Dann stellt er irgendwas rein, übernimmt sich komplett, was weiß ich was, kauft davon ein neues Auto oder was. Und vom nächsten Kickstarter finanziert er sich dann den letzten oder irgendwie sowas passiert da.
Irgendwie so muss das ablaufen. Also ich finde das halt so, also, wenn mir jemand sagt, boah, ich bin selber irgendwie kein Profi, ich habe das total unterschätzt, ich komme da nicht hinterher, kann ich total gut mit leben, aber immer dieses eine Ausrede nach der anderen und ja, und immer waren die anderen schuld und ja, hier war wieder was, da war wieder was mit der Post, hier war wieder was mit dem Material, ja, die Familie, ja, was sollst du dagegen sagen? Also ich weiß nicht, es kotzt mich einfach richtig, richtig heftig an und ich meine, wir haben insgesamt das Ding mit über 200 Pfund gebackt, so, das ist dann schon so, dass man sich denkt, ja, Das war eigentlich nochmal mit meinem Geld, ne? Mhm. So, jetzt habe ich die Sachen. Das ist, sind auch tolle Figuren auf jeden Fall. Und da habe ich mich jetzt schon an den Zusammenbau gesetzt während der Feiertage. Und ja, bin auch ganz begeistert quasi, dass ich endlich diese Scouts für mein Libabada-Projekt bauen kann. Kommt mir ganz gut in Kram, dass wir jetzt mit Libabada anfangen. Denn eigentlich war das Ganze ja mal für unser Binmageddon 2-Event gedacht. Und das war schon rechtzeitig gebackt. Ich meine, ich habe das über ein Jahr oder beziehungsweise quasi ein Jahr vorher habe ich diesen Kickstarter gebackt und dachte, okay, das wird ja wohl ausgeliefert sein bis dahin, aber Pustekuchen. Ja, das ist das, woran ich gerade so arbeite.
Pustekuchen.
Ja, cool.
Hey, der hätte zumindest mal als Entschuldigung die SCL-Datei mit reinpacken können.
Die hat man bekommen, also die kriegst du so nebenbei.
Okay, gut.
Ja, gut. Immer mal so kleckerweise, aber die kannst du jetzt auch nicht mehr abrufen. Die gab es immer in irgendwelchen Nachrichten. Und natürlich, wenn du die Nachricht dann halt in dem Moment mal nicht direkt gelesen hast, dann sind die Links auch inzwischen verfallen.
Was für ein Arschloch.
Mann. Alter, aber immerhin ist da ja mal was passiert jetzt, ne? So.
Ja.
Ich habe schon nicht mehr dran geglaubt eigentlich, um ehrlich zu sein.
Ja, ich bin auch tatsächlich ganz froh, dass ich mir die ganzen Arme und sowas nochmal solo dazu bestellt habe. Ihr hattet ja jeweils nur den Trupp, Heavy-Typen und den Sergeant. Mhm. Ich hatte mir die ganzen Arme und so nochmal extra bestellt und so kann ich jetzt normale Scouts von GW auch quasi mit Bruderärmeln etc. upgraden, dass ich das so ein bisschen durchmischen kann und wirklich viele Scouts bauen kann.
Das ist nice.
Wie viele hast du vorzubauen?
Weiß nicht, so ein 10er-Trupp, 2 10er-Trupps hätte ich schon gerne irgendwie.
Oh, cool.
Ja.
Das ist geil. Der hat... der arbeitet ja mittlerweile mit Spectre Miniatures zusammen, meine ich. Miniatures, geil.
Genau, für den sind jetzt inzwischen auch schon die Verpackungen, in denen du die Dinger kriegst. Ja.
Ich hoffe, das fällt dir nicht auf die Füße, weil die machen, finde ich, richtig geile Sachen.
Ja. Ich wollte schon mal gezielt gucken, auf was für Messen der so in Deutschland unterwegs ist und besuchen.
Meinst du, das macht er?
Ja, ich finde, ich bewundere seine Arbeit so sehr, da würde ich gerne mal mich da austauschen mit ihm.
Ach, ja. Richtiger Lurch.
Ja, mache ich mal gerade weiter an der Stelle. Ich habe in den letzten Wochen sehr viel Warhammer Old World bemalt und gebaut. Auf jeden Fall, da ist einiges passiert bei mir. Jetzt bin ich aber, jetzt brauche ich gerade eine kleine Pause davon. Und seit ein paar Tagen kümmere ich mich darum, meine Fire Angels Armee für lieber Badab auf die Beine zu stellen. Hab da auch schon ein bisschen was umgesprüht an Fahrzeugen, die ja so kleine Karteileichen auf meinem Dachboden waren oder ja, also waren. Und habe schon mal so ein paar Assault Marines gebaut, die ich dafür gerne nutzen möchte, auf Basis von Tortuga Bay, Püppchen, so, also Körpern. Ja, und das ist so das, was ich gemacht habe. Und jetzt, wo es die Scouts hier gibt, vielleicht nehme ich noch einen Trupp Scouts mit rein.
Mit Pluderärmeln.
Ja, sehen ja ganz cool aus. Wie groß sind die? Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich da überhaupt bestellt hatte, um ehrlich zu sein.
Also du hast 5 normale Scouts, einen Sergeant und einen Heavy Gunner. Und größentechnisch sind die wie die Primaris Scouts, so, ne?
Ah. Okay, das ist aber also schon mal ganz cool.
Sollten mit Tortuga Marines hervorragend harmonieren.
Cool. Passen leider thematisch so gar nicht zu meinen Sons of Medusa, aber ich will ja auch noch Astral Claws machen. Oder vielleicht okay. Blood Angels. Mal sehen.
Na, ich lasse mich auf jeden Fall jetzt nochmal durch das lieber Badab inspirieren und werd dann mal meine Orks ein bisschen mal sichten, was da so passt. Also, ich denke, der ein oder andere Ork muss dann noch Farbe kriegen, damit ich halt den, ich sag mal, Sons of Medusas den Hintern aufreißen kann, auf gut Deutsch gesagt. Mach, mach,
mach, mach. Hey, die sind auch grün, ne? Nicht vergessen.
Ah ja, das heißt, nee, ich führe auch mit anderen Orks Krieg, also da bin ich jetzt.
Mein Leviathan ist rot gemalt.
Das macht ihn nur schneller. Schneller tot oder schneller bei mir. Okay.
Dass man schneller tot fühlen würde, vielleicht.
So, aber was ist hier los? Wir wollen doch noch in irgendeiner Art und Weise euch irgendwas mitteilen, noch vorm Ende dieses Jahres. Kommissare. Stimmt. Bevor wir jetzt hier nämlich gleich eine Knarre an den Kopf gelegt bekommen und einen Knall hören, der.
Das wäre ein guter Übergang.
Ja, der uns gilt als Strafe. Nein, also ich würde, glaube ich, gerne jetzt in die Folge starten und möchte euch einfach erstmal da draußen erklären, in netten Worten, in einfachen, nachvollziehbaren Worten jedenfalls, was ist denn überhaupt ein Kommissar? Und zwar ein Kommissar oder Kommissare generell findet man im Astra Militarum. Und zwar sind sie dort unter der Kategorie Offizier zu führen. Allerdings nicht im Sinne von Befehlsgewalt, was Truppenbewegungen und Co. angeht, sondern er verkörpert dort vor Ort die unerschütterliche Autorität, den Glauben und die Furcht des Imperiums der nicht die Furcht des Imperiums der Menschen, sondern warum man sich vor dem Imperium fürchten sollte. Und zwar ist seine Hauptaufgabe die Disziplin, die Loyalität und die moralische Standhaftigkeit unter den Soldaten zu gewährleisten, damit sie im Angesicht des Feindes nicht das Weite suchen, sondern weiterhin schön auf den Gegner schießen. Genau. Und wie fängt so ein Kommissar an? Ganz klipp und klar mit der Ausbildung. Und das findet meist wie folgt statt. Und zwar, wenn sich hochrangige Offiziere irgendwelche Armeeorganisationen bewiesen haben und verstorben sind im Feld, das passiert ja nun in der imperialen Armee doch recht häufig, gibt es natürlich eine ganze Menge Waisen. Und diese Waisen, wenn sich die Eltern oder die Väter, ja doch die Eltern eigentlich behauptet haben, werden die gerne von der Schola Progenium aufgenommen. Das ist ein imperiales Institut. Und die kümmern sich dort um ihre kleinen Zöglinge in unterschiedlichem Alter, meist aber recht jung abgefangen. Und dort werden sie natürlich von Anfang bis Ende gedrillt in Gehorsam, vor allem in Loyalität. Religiöser Eifer gehört mit dazu und vor allem aber auch Furchtlosigkeit, weil sie sollen natürlich nachher auch als Sinnbild oder ja, als Sinnbild der Standhaftigkeit, ja, so als Galionsfigur vorne in der Reihe stehen. Und da sollen die natürlich anderen Soldaten aufrecht hingucken und Stärke finden. Viele dieser Kadetten, um natürlich auch nochmal so ein bisschen diesen taktischen Drill drauf zu haben, weil auch im Kampf sind die natürlich extrem gefürchtet. Also die haben natürlich auch immer ganz gute Bewaffnung und wissen natürlich auch mit den Schrecken des Krieges umzugehen. Also wenn sich jetzt so ein frisch gebackener imperialer Soldat gerade von einem frisch rekrutierten Regiment links und rechts sich seiner gefallenen Kameraden so annehmen muss und dann natürlich das Weite sucht, dann sieht er halt diesen Kommissar, wie er da einfach drüber steht und nimmt sich ein Beispiel dran. Und zwar, das erfahren viele dieser Kadetten in Gardistenregimentern. Die gehen gerne mal auch zum Militarum Tempestus, heißen die, glaube ich. Ich komme ja, glaube ich. Ja. Genau. Dort werden die teilweise ausgebildet, aber auch so an sich Gardistenregimenter gibt es ja auch in der imperialen Armee und dort verdienen sie auch recht häufig ihre Sporen. Und nach dieser ganzen Ausbildung, selbst da sind sie noch nicht fertig, sondern gehen erst einmal wirklich für viele Jahre in die Obhut eines ausgebildeten Kommissars, als Juniorassistent sozusagen, also als Juniorkommissar. Und ja. Und ziehen dann halt mit ihren quasi Tutoren von Regiment zu Regiment, je nach Einsatzgebiet, und lernen dort von der Pike auf nochmal den direkten Umgang im Feld. Und irgendwann sagt der Tutor, ich weiß gar nicht, Tutor oder Mentor? Ich glaube, Mentor eher dann.
Geht beides eigentlich. Mentor ist enger.
Ja, ne, genau. Und Tutor ist, arbeitet eher zu. So, und ein Mentor, der Mentor sagt dann halt auch irgendwann, hey, Junge, du hast dir deine Sporen verdient nach 50 Jahren. Nun bist du soweit und kannst als ausgebildeter Kommissar dich weiter verpflichten lassen und dementsprechend wird das Kommissariat als Nebenorgan oder Nebenorganisation des Astra Militarums verteilt dann diese Kommissare. Wie viele Kommissare es tatsächlich jetzt so in den ganzen Armeen gibt, das konnte ich nicht so genau recherchieren. Was ich aber mitbekommen hatte, da ich jetzt gerade wieder die Gauns Geister so ein bisschen durchhöre, da gab es in einer Situation das Verhältnis 700 zu 1, also ein Kommissar auf 700 imperiale Soldaten. Und dies galt genau in dem Moment des Buches als sehr dürftig. Also kann man davon ausgehen, wenn das als dürftig gilt, würde ich sagen, auf 400 bis 500 Soldaten müsste dann ungefähr ein Kommissar kommen. Manchmal arbeiten die auch im Verbund, dass du halt da gleich drei oder vier hast. Auch manche Mentoren haben zwei Junior-Kommissare, das ist auch durchaus möglich. Naja, und die werden dann halt frisch verteilt auf alle möglichen Regimenter, inklusive auch Panzerregimenter. Da sitzen sie jetzt glücklicherweise nicht dem, Regimentsoffizier direkt im Nacken. Nein, die kriegen ihren eigenen Panzer zugewiesen.
Da wird direkt mit dem Rohr exekutiert.
Oh, Alter, vorgebunden und gib ihm.
Warte, es gab doch dieses Büchlein, was die an die Hand kriegen, wo so die Bestrafungen drinstehen und so, ne? Das Instrument of Order. Da ist ja so der Katalog, was man wann anwendet drin.
Aber
wann ist Panzerrohr gerechtfertigte Bestrafung?
Boah. Immer. Also es hört sich tatsächlich, dazu kommen wir ja nachher ja auch noch. Ich würde sagen, da das Level der Bestrafung im ich glaube in der bei der Ermächtigung der Kommissar kann da selbst irgendwie drüber entscheiden. Ich sag mal die Schwere der Bestrafung und das wäre ein klassisches Exempel, um halt mehr als nur einer Person klar zu machen, nicht gut. Das war nicht gut, was du da gemacht hast. Der verteilt sich ja dann über mehrere Regimenter wahrscheinlich sogar.
Wuff. Ja, ich glaube, ist gut.
Auf jeden Fall gibt es auch sogar Schiffskommissare. Nicht jetzt auf dem kleinsten Zerstörer, aber vor allem auf Großkampfschiffen gibt es auch mindestens einen. Und bei der Armee...
exekutiert dann mit einer Lanzenbatterie.
Stimmt, den Zerstörer links. Oh, der ist aber zu weit rüber geflogen.
Strafe muss sein.
Wofür war das denn? Dingens, du weißt schon.
Mit Ursus Claws.
Ah, ja, den... Einfach. Hinten den Moors verprügeln. Oh. Naja, auf jeden Fall gibt es natürlich dann auch dort noch verschiedene Kategorisierungen. Den Lord-Kommissar gibt es auch noch. Das ist quasi das oberste Mitglied des Kommissariats im, wenn es zu einer Armeebildung kommt für irgendeine Kampagne, wird man immer in dem Stab, in dem Befehlsstab einen Lord-Kommissar finden, der tatsächlich das Oberkommando über das Kommissariat und deren Anliegen hat, aber immer noch nicht jetzt sagen kann, so das Regiment soll da und dahin gehen, also das ist nicht seine Befugnis. Und
hatten wir nicht auch mal dieses Meme mit dem Space Marine-Kommissar?
Das weiß ich jetzt nicht.
Nee?
Also bei mir jetzt.
Da klingelt
jetzt was. So schnell klingelt es bei mir nicht, glaube ich, gerade.
Irgendwas.
Ich wollte nur abschließend noch sagen,
schieß mich tot.
Dass es auch zwar selten, aber durchaus auch Frauen gibt. Also es ist nicht nur eine reine Männerdomäne, aber vorwiegend Männer. Und also auch Frauen haben da die Möglichkeit, in die höchsten Ränge aufzusteigen.
Da gibt es doch auch. Eine Romanreihe, meine ich, ne? Zu einem weiblichen Kommissar, Kommissarin.
Ja, stimmt. Andy, du hattest das, glaube ich, mal gehört, das Buch.
Ja, Severina Rain ist wahnsinnig gut. Also es macht richtig Bock, ist richtig finster. Ich dachte erst so, boah, noch ein Kommissar, eine Kommissarenreihe sozusagen. Das hatten wir schon mal. Ich sag mal, mit Gaunt, mit Ephraim Gaunt, mit Caiaphas Kane, also wir hatten ja einige Kommissare schon in Hauptrollen, da dachte ich, das braucht kein Mensch, aber die sind wirklich gut. Severina Rain ist sehr, sehr finster.
Okay.
Ja, muss ich mal auf die Liste packen. Ja, kommen wir zu Disziplin. Ja, also der, wie wir ja schon gerade hatten, der Kommissar ist in erster Linie dazu da, die Disziplin aufrecht zu erhalten, und zwar komme, was wolle. Wie macht er das? In erster Linie durchs Verbreiten von Angst und Schrecken. Darum ist der Kommissar auch als Figur, soll der halt auch herausstechen. Ne? Das sind ja gerne mal irgendwelche hageren Typen, die eigentlich immer gleich angezogen sind. Zwar auch mit kleinen Unterschieden, das sieht man ja auch bei den offiziellen Modellen. Ja, die sind ja nicht alle wirklich uniform, aber schon sehr ähnlich. Wie sieht denn die Standarduniform eines Kommissars aus? Also, wie folgt. Charakteristisch für jeden Kommissar ist zuallererst mal seine Schirmmütze und der lange schwarze Mantel, den er
das
trägt.
Das ist alles die Design von Boss.
Ja, genäht. Ein langer schwarzer Ledermantel, gerne mal mit irgendwelchen silbernen oder goldenen Verzierungen und halt auch die Schirmmütze mit dem Kommissars Totenkopf drauf. Ja, hat man auch schon mal gesehen, ne? Dann dazu trägt man...
Keine Ahnung, was du jetzt meinst.
Ich habe auch keine Ahnung.
Ja,
klingt gar nichts.
Dann trägt man gerne dazu eine Reiterhose mit oder ohne rotem Streifen. Gibt's auch alles. Hohe Schaftstiefel und eine schicke, verpaspelte Uniformjacke, einen sogenannten Dollmann. Man sagt, der Begriff wurde erfunden, als die das erste Mal von jemandem getragen wurde und sein bester Kumpel sagte, ist ja Dollmann. Nee, also
kleine Dinge im Leben, ne?
Ich weiß nicht warum, es ist sehr schick, sieht halt aus wie diese klassische Zirkusdirektorenjacke.
Weißt du, wie Orks die Waffe nennen, die am besten gegen Kommissare dann hilft? Das ist der sogenannte Dolly Buster.
Oh,
oh, den schreibe ich mir auf.
Verschießt Doppel-D-Böller.
So. Hast du das gesehen mit dem Hänsler, wo gefragt wird, ob man die Kunst von Dolly Buster kenne?
Ja. Nicht super.
Großartig.
Und dann gleich so,
aber nein, ja, nein, nicht das. Ich dachte nur so, ja gut, fühle ich. Ey, ne? Ist halt auch nur einer von uns. So,
so schlimm. Ja, ist auch, glaube ich, schwer, wenn man als Dolly Buster sagt, hier so, wie alt ist sie jetzt? So um die 60, 70?
Lebt die überhaupt noch?
Ja, ja.
Ja, ja, die wird immer noch, die wird durch Dinge zusammengehalten. aber wenn man da dann sagt, komm, ich entdecke nochmal meine künstlerische Seite und mal ein paar Bilder, das nimmt ja keiner mehr wahr, ne? Du bist ja versaut. Oh. Der Nummer
kommt. Apropos versaut, raus, ne? Dolly Buster, 56.
56 erst,
mit echt, das ja?
Also.
Krass.
Hätte gedacht, die wäre älter.
Ja, hat an der Kunstakademie Düsseldorf studiert.
Ja, guck mal, das ist doch schön.
Ja.
Wer war der Professor? Johnny Sins? Der hat ja auch allerhand Berufe ausgeübt.
Ja, ja, der ist Multitalent, ne? Der ist ja auch Tennislehrer und Gehirnchirurg und alles Mögliche.
Alles. Obwohl ich, immer wenn ich Memes mit dem sehe, denke ich, ich verordne den immer im 40K-Universum. Der könnte so viele Rollen da gut spielen, weil der sieht einfach so... so charakteristisch aus, ne, irgendwie. Den als so Primarchen, den als Kommissar, das könnte ich mir alles vorstellen.
Ich finde, der sieht aus wie mein Kumpel Jan. Grüße gehen raus an die Kevin.
Ja, an meinen Kumpel Johnny Sins.
Ja. Ja, Dollmann. Das ist so quasi bekannt, oder jetzt hier ein Zweinchen eintrippen. Die klassische Zirkusdirektorenjacke, ja, das ist nämlich ursprünglich, ist das so eine Art Bolero, die von Husaren getragen wurde. Ein unheimlich schickes Kleidungsstück, meiner Meinung nach. Sobald du auch nur ein Gramm Fett zu viel auf Rippen hast, geht das nicht. Aber so ein Schola Progenium gestählter Kommissar, da geht das natürlich sehr gut.
Ja.
Sämtliche Verzierungen...
Ist im Prinzip, wer von My Chemical Romance, Black Parade kennt, sowas tragen die da im Video.
Muss ich mal reingucken.
Singen aber die ganze Zeit den Song dabei.
Ja.
Hätten wir uns eigentlich auch wünschen können für heute, ne?
Der ist schon drauf.
Ah, sehr gut. Das Outfit ist in allererster Linie schwarz, hat aber gerne mal goldene Verzierungen, aber auch so Sachen wie Schulterklappen oder Kragenspiegel oder Aufschläge in Rot. Bei den Senior- Nachwuchskommissaren. Bei den Nachwuchskommissaren ist das aber auch in Blau, wird das getragen. Ja, und da das bei weitem nicht so cool aussieht wie Rot, ist ja auch jedem daran gelegen, so schnell wie möglich zum Seniorkommissar aufzusteigen, weil, ja, sind wir uns mal ehrlich, Schwarz-Blau schmückt die Sau, ne? Oder so ähnlich war doch das, das Sprichwort. Ja, Kommissare sind dazu da halt und dafür berühmt und berüchtigt, mit brutalsten Mitteln eine eiserne Disziplin aufrechtzuerhalten. Ne? Es ist leider, ich sag jetzt mal, nicht ganz unnötig, das zu machen. Ne? Weil wenn einer flieht, dann fliehen zwei, dann fliehen drei, dann fliehen ganz viele. Und das wollen wir nicht. Ne? Kriegführung in Warhammer 40.000 ist ja einfach große Haufen Menschen marschieren einfach schnurstracks Richtung Gegner. Und ja, dafür müssen die halt angetrieben werden. Ne? Das führt, also dieses Antreiben führt halt oder beinhaltet halt so Sachen wie Zwangsarbeit oder Peitschenhiebe bis hin zu dem eigentlich dem Meme, ja, für das Kommissare halt bekannt sind, und zwar standrechtliche Erschießung. Einfach auch mal ja, einfach mal so prophylaktisch, damit einfach jeder weiß, welche Stunde geschlagen hat, ne? Das ist nämlich das Ding, was die Kommissare halt einfach mal wirklich so dürfen, ja, einfach die haben halt License to Kill, und es gibt mehr als genug Kommissare, die halt mehr oder weniger mit einer Hand auf dem Rücken, ausgestrecktem anderen Arm, Pistole haltend, Leute exekutieren. Also kann man auch immer sehr schön die Modelle so zusammenschieben. Sieht immer super aus. Bei höheren Offizieren, die straffällig werden, wird auch gerne zur Abschreckung erstmal ein Schauprozess ja, abgehalten. Ist jedem klar, wie das Ding endet, ne? Also manchmal irgendwie, das Verfahren wird nicht eingestellt, ne? Nur mal so. Das endet halt immer mehr oder weniger bald mit einer Kugel
im Kopf. Dubio pro reo.
Was? Mhm. Hat noch nie jemand gesagt bei Warhammer.
Ist ja ein fairer Prozess, keine Sorge.
Ja, ne? Also daher, wenn ein Offizier oder Soldat unter dem Druck des Feindes versagt, anfängt zu zögern oder zu brechen, sich auch nur nach hinten umguckt, ist es meistens ziemlich kurzer Prozess. Und ja, der Kommissar treibt damit seine Truppen weiter an. Nach dem ganz nach dem der Philosophie, besser ein Dutzend Mann töten, als eine ganze Kompanie in Feigheit verfallen zu lassen. Allerdings wissen wir ja auch aus den Caiaphas Cain-Romanen, der sich immer wieder Gedanken gemacht hat, so darüber, wie er mit seinen Untergebenen und Leuten da umgeht, das ist ja ein netter Kerl. Und auch wenn er sich durchaus in seinen Befugnissen absolut sicher ist, was er darf und was nicht, sagt er halt immer so, ja, aber ey, im Endeffekt, im Zweifelsfall bin ich halt irgendwo ganz weit draußen mit 2, 3, 4 Handvoll Männern. Und wenn die verzweifelt genug sind und die haben Waffen und ich bin hier alleine, dann ist es besser, wenn die mich lieben und beschützen und ja, als Fleischschild um mich rumstehen, ja, als wenn die halt denken, ja, okay, wenn wir den Wichser jetzt hier kalt machen, dann haben wir zumindest schon mal den außer Füße und dann können wir auch noch gucken, wie wir durchkommen. Ne?
Ja, der hat's erkannt auf jeden Fall. Ne? Bei Gaunt ist das ja irgendwie so ein Mittelweg, sag ich mal. Der hat ja auch durchaus dann mal andere Kommissare dabei, die halt diesen Weg der Exekution gerne gehen. Aber da ist ja auch dieses Fingerspitzengefühl gefragt. Ne?
Voll. Und
bei Severina Rain, die ist da schon kaltblütiger. Ne? Also das ist schon, so also geht der ganze Roman auch quasi los, dass sie da direkt jemanden, ja, zur Rechenschaft zieht.
Ja, also aus 25 Jahren Beziehungen mit meiner Ehefrau kann ich das so.
Ich glaube auch. Also durchaus Frauen auf jeden Fall gut geeignet in dem Job.
Ja. Ja.
Ne? Ja, warte mal. Gaunt hat auf jeden Fall auch mit einer Frau nochmal richtig, glaube ich, gerät aneinander. Ich bin jetzt gerade da, wo sie auf die haben so eine Infiltrationsmission gehabt auf Geryon, einer chaosbesetzten Welt. Und als sie dann wiederkommen und zum Imperium zurückkommen, dann gerät er auf jeden Fall mit der Kommissargeneralin Balshin aneinander. Und die will ihm am liebsten so richtig hart ans Leder. Also die ist echt nicht nett, kann man sagen. Und die arbeitet jetzt auch gerade daran, noch irgendwie so eine andere Person umzudrehen, um ihm dann halt einen Strick am Ende draus zu machen.
Ja, diese internen Intrigen da immer, das ist ja wirklich, das ist ja ein Muster, was sich da durchzieht, ne? Aber ja. Der Kommissar ist nicht nur für die für den direkten Dienstweg der Bestrafung zuständig, er soll halt auch den Glauben aufrechterhalten und ist im Prinzip auch ein Prediger. Er ist quasi die Ekklesiarchie im Feld. Klar, wenn da irgendwie ein Prediger mit rumläuft, wird der wahrscheinlich den Hauptredeanteil haben. Aber sonst ist der Kommissar auch durchaus das Organ, was den Soldaten immer wieder ins Gewissen ruft, dass sie eine heilige Pflicht zu erfüllen haben. Je nach Regiment wird das natürlich anders angewandt, ne? Also das ist wie bei Space Marines auch. Glaube wird überall ein bisschen anders ausgelegt und so einem frommen, gläubigen Regiment von Talan oder so kommst du natürlich eben eher mit der klassischen Lectitio Definitatus Zitiererei kommst du da wahrscheinlich weiter als bei Katachanern oder sowas. Aber im Großen und Ganzen erinnert er auch immer wieder seine, ich sag mal, in Anführungsstrichen Schützlinge daran, was sie da tun und dass das ja heilig ist und dass der Tod am Ende immer der bessere Outcome ist, als wegzulaufen. Finde ich immer sehr, sehr spannend. Und da wird auch, ja klar, je nach Regiment wird da vor der Schlacht gebetet, da werden Litaneien rezitiert und es geht im Großen und Ganzen um Moralstärkung, ne? Und das ist ja durchaus, als gläubiger Mensch ist der Glaube ja quasi das Fundament deines Seins und das soll der Kommissar in jedem Falle auf jeden Fall stärken, denn der Glaube ist am Ende der Anker, der dich nicht verzagen lässt im Angesicht des Todes. Ist aber auch so, ist jetzt nicht so, dass du zu dem hingehst und dir eine Beichte abnehmen lässt, ne? Weil was der Kommissar weiß über dich, ist im so gut wie jedem Fall immer erstmal schlecht für dich. Ne? Also mit Schwächen sollte man auf keinen Fall zum Kommissar gehen. Das ist auf jeden Fall schon mal problematisch, diesen Gedankengang schon mal zu haben.
Oh, ich stelle mir da vor, wie man dann da sitzt und dann durch dieses Fliegengitter sagt, was man gerade gemacht hat. Und dann wird dieses Fliegengitter auseinandergerissen und der Kommissar kommt da durch. Oder er zerrt dich zu sich rüber. Nein. Was hast du gemacht?
Ja. Oder ist denn wie der Chef, der dann sagt so, Leute, meine Tür steht euch immer offen. Also wenn ihr irgendwas habt, ne, dann kommt gerne rein. Alles
gut. Ja. Ich hänge die mal aus. Das ist ein Symbol der Freundschaft auch und der Zusammenarbeit, Freunde.
Hier, guck mal, genau. Das ist der Kummerkasten. Schmeiß doch mal einfach dein Problem hier rein. Es ist unten offen, ich weiß, aber hey.
Und er sitzt am Schreibtisch und poliert einfach nur seine Boltpistole. Und ritzt Namen in die Kugeln.
Was ich witzig finde, ist mit Kommissaren und Befehlsgewalt, das ist ja bei Gaunt nochmal was anderes, weil er ja dieses Regiment dann zugeteilt bekommt.
Ja. Absolut selten sowas.
Ist total selten und sollte auch ein Unikum bleiben, finde ich, um halt das nicht zu entzaubern. Aber an und für sich hat der Kommissar erstmal, ja, er steht über allen normalen Offizieren, weil er die nach eigenem Ermessen bestrafen kann, hat aber keine militärische Befehlsgewalt. Trotzdem kann selbst ein General nicht einfach ungestraft seine Befehle ignorieren. Also, wenn der Kommissar quasi einen Verdacht hat darauf, dass ein General der Feigheit, Inkompetenz oder Häresie erlegen ist, dann kann er das auch durchsetzen. Ne? Das ist schon spannend, ey.
Ja.
Also das ist schon eine sehr autonom operierende Kontrollinstanz des Administratums, die da auch quasi schalten und walten kann, wie sie will. Und das auch in diesem Kommissarroman, egal welcher jetzt, finde ich immer spannend, wenn das da so außerhalb des Schlachtfelds dann zu solchen Diskussionen kommt, ne?
Ja, voll. Bei Syphus Kane finde ich das auch immer ganz gut, wenn sich da, ich glaube, das ist eine Frau Oberst, oder? Die das Valalana-Regiment irgendwie anführt.
Ja, genau.
Und wie sie dann halt so ein bisschen mit ihrem Major zusammen so, die machen da ihren Schlachtplan, gucken dann halt zu ihm rüber und er nickt dann schon mal das ein oder andere Mal so mit. Also sie, man holt sich schon irgendwo eine Art von, stillem Zugeständnis. Auch wenn das natürlich irgendwie immer noch beim Oberst oder Major bleibt.
Ja, ja, ich glaube auch, wenn du da gut mit den Kommissaren zusammenarbeitest, bist du auf jeden Fall auf der Gewinnerseite.
Ja.
Das solltest du auf jeden Fall, mit denen sollte man sich das auf keinen Fall verscherzen, aber ja, das ist natürlich auch Sinn und Zweck von denen, ne? Dass jeder ein bisschen vor denen kuscht und jeder eine gute Figur machen will und dann haben sie ihr Ziel ja quasi schon erreicht, ne?
Ja.
Also das oberste Ziel ist die ganze Zeit, dass kein Regiment quasi die Loyalität zum Imperator verliert und das ist ja total das kluge Kontrollorgan, wenn du die da einfach zwischenschaltest und jeder so ein bisschen Muffensausen hast, ja.
Das arbeitet dann für sich selber quasi. Das ist
auf jeden Fall schwarze Pädagogik, glaube ich.
Auf jeden Fall.
Hm. Wahrscheinlich.
Warte mal. Ich glaube, ich habe irgendwann mal euch so ein Insta-Video geschickt und das kam aus Japan. Das war ein Erzieher-Video wegen schwarzer Pädagogik, wo ein maskierter Mann mit Lolli in eine Kindergartengruppe reinkam. Und ein Kind hat dann nach diesem Lolli gegriffen, der hat sich das Kind geschnappt und ist dann rausgerannt und alle Kinder fingen dann an zu kreischen, als er dann wiederkam und wieder diesen Lolli zückte. Ey, richtig finster, schwarze Pädagogik. Ja, ich wette, das war die Schola Progenium in Japan.
Ja, auf jeden Fall.
Wahrscheinlich.
Ich glaube, in Japan ist jede Schule Schola Progenium.
Ja.
Deswegen drehen die dann hinterher so durch.
Autsch.
Genau. So. Ein Kommissar oder die Kommissare sind ja quasi so das Symbol der Standhaftigkeit, so schlechthin. Und die werden nicht zufällig eingesetzt, versteht sich. Da guckt man nämlich, dass sie halt bewusst an die gefährlichsten Brennpunkte der Front geschickt werden. Also dahin, wo Moral vielleicht nicht mehr so richtig da ist und die Disziplin auch schon verschwindet oder droht zu verschwinden. Und da trifft man die halt auch so oder so im Normalfall an. Und da ist es dann halt so der Auftrag des einzelnen Kommissars ganz eindeutig, ganz simpel eigentlich, ne? Und zwar durch das persönliche Beispiel, Mut, Opferbereitschaft und halt die Loyalität oder besser gesagt die unbedingte Loyalität zu erzwingen halt und sagen wir mal ehrlich, also so mit gezückter Boltpistole quasi und dann heroisch irgendwo aus so einer Anhöhe stehen oder sonst irgendwas zwischen den Linien. Schicke
Uniform, ne?
Genau, schicke Uniform halt, ne? Das ist also das ist so das Bild schlechthin eines Kommissars und auf jeden Fall reif für eine Leinwand, wenn man das halt so sieht, weil das ist halt, also wie man sich das mal vorstellt. Es gibt ja auch mehr als genug Artworks, wo man es halt so oder so ähnlich sehen kann. Geile
Artworks von Kommissaren. Mein Lieblingsding ist immer von Mark Gibbons, dieser Kommissar, der da so stocksteif steht, eine Hand quasi in die Hüfte gestemmt, die andere hält halt eine Laserpistole hoch. Also wirklich so direkt von der Seite und der Kopf ist so leicht nach oben geneigt und er raucht eine Zigarette an Zigarettenspitze. Finde ich richtig geil.
Ja, mega. Sieht richtig gut aus.
Ja, es gibt, ja,
und was
gibt,
der halt dann sich, da so macht.
Wenn man sich Kommissare so vorstellt, gibt es ja eigentlich auch nur einfach so zwei Situationen. Einmal dieses erhobene, den erhobenen Bolter auf eigene Soldaten feuern, also was die Exekution angeht. Oder genau das, dieses ikonische vorne stehen. An anderen Situationen kann man sie sich eigentlich auch gar nicht so richtig vorstellen. Finde ich jedenfalls immer auch.
Ja, ja, so. Also je nachdem, was die Lage erfordert, ne?
Ja, ja, genau. Aber ich meine, rein ikonisch. Also von dem, wenn ich an einen Kommissar denke, das ist halt so, wenn man ein Schlagwort hat und ich höre Kommissar und denke an die Warhammer 40k, dann sind es genau diese beiden Bilder, die mir sofort in den Kopf schießen.
Total.
Ja,
total.
Gibt da auch zwei richtig geile Kommissar-Artworks aus dem Rogue Trader Buch. Einmal einer, der von hinten halt so einen klassischen Imperiums-Soldaten da abknallt. Die sehen echt, ja leider nicht mehr so aus mittlerweile wie früher. Und dann halt diesen einen Kommissar, der zwischen so Space Marines steht. Das ist auch mega gut.
Aber das musst du mir mal schicken.
Mach ich gerne.
Gut.
Ja, es gibt ja auch, ihr kennt wahrscheinlich, oder manche von euch vielleicht, Enemy at the Gates, den Film.
Mhm. Ja.
Ja, ne? Und ja, da sieht man es ja auch noch mal ganz gut. Also hat nichts mit Space Marines so zu tun, aber dieses Ding, wenn halt ja, die eigenen Leute oder die eigentlich verbündeten Soldaten auf die eigenen Soldaten, die unter denen stehen, halt schießen, wenn die halt irgendwie daran zweifeln, irgendwie nach vorne zu stürmen oder so halt, ne? Und das, ja, ist ja auch so mit das Steckenpferd, wie ich eben schon meinte, halt je nachdem, was die Lage natürlich erfordert. Und ich denke mal, manche haben da einen nervöseren Finger am Abzug als andere Kommissare vielleicht, wer weiß, so, ne? Aber fest steht auf jeden Fall, dass das halt nicht so aus Grausamkeit passiert, auch wenn es ein bisschen wild klingt, sondern aus der Überzeugung heraus, dass ein einzelnes Opfer halt den Untergang eines ganzen Regiments verhindern kann. Ne? Wurde ja eben auch schon einmal so ein bisschen thematisiert, ne? Wenn man da halt einen wegpustet, ne, mal, dann sind die anderen davon vielleicht ein bisschen begeistert ist jetzt wahrscheinlich das falsche Wort, aber beziehungsweise beeindruckt oder ja eingeschüchtert halt sowas, ne? Aber ja. Naja, so, wir haben ja noch den Umgang mit Häresie und Ungehorsam an sich, so, und über die Aufrechterhaltung der Disziplin hinaus fungieren Kommissare halt auch noch als Wächter gegen Korruption und Ketzerei. Und das finde ich auch schon mal ganz interessant, so gerade was halt Korruption angeht, weil die imperiale Armee in sich, die sind jetzt ja nicht alle so die Strahlemänner und Frauen, die halt total ihrem Ding verschrieben sind und da unterwegs sind. Wenn man das mal so im Hinterkopf mit hat, ist das natürlich auch noch mal ganz interessant, wenn man auf diesen oder auf die Funktion des Kommissars da noch mal drauf guckt. Und die beobachten halt ihre Regimenter mit sehr starker Wachsamkeit und verfolgen selbst so das kleinste Anzeichen von psionischer Abweichung, Illoyalität, dass halt alles schön auf Linie sind. Das muss halt alles laufen, ansonsten wird direkt gehandelt halt, ne? Und wenn ein Verband auch nur so den Hauch von Häresie zeigt oder wenn es halt aufkommt so, sei es so durch Umgang mit Xenos oder Chaos-Einflüssen oder einfach Zweifel an der imperialen Doktrin, ja, dann ist der Kommissar befugt, sofort einzuschreiten. Und ich denke mal, das liegt ja auch im eigenen Ermessen. Also er wird ja entscheiden oder er entscheidet ja oder sie entscheidet dann ja in der Stelle, okay, gut, das ist jetzt hier Häresie, jetzt geht's rund oder so. Und das reicht auf jeden Fall von sofortigen Exekutionen einzelner Soldaten bis hin zur offiziellen Meldung an die Inquisition. Jetzt weiß ich nicht direkt, was schlimmer ist. Wahrscheinlich würde ich einfach die sofortige Exekution bevorzugen, spannend, wenn man mich jetzt fragen würde. Aber das ist meine Meinung.
Nee, es ist da auch wiederum ein nettes Beispiel. Wie gesagt, ich bekenne mich ja schuldig als Fan der Gaunt's Ghosts, also beziehungsweise der Romanreihe. Und es gibt halt einen lieben Offizier, der über viele Bücher sich tapfer durchgehauen hat durch alle möglichen Schlachtfelder, und zwar Argun Sorik. Und der hat sich, der ist tatsächlich als siebtes Kind eines siebten Kindes oder irgendwie, oder siebter Sohn eines Blablabla, der hat dann tatsächlich psionische Fähigkeiten der Hellseherei entwickelt und hat dann halt eine drastische Botschaft an Gaunt geäußert. Es ging um einen Attentatsversuch an eine Heilige, die Heilige Sabbat, deswegen man ja da in den Sabbatwelten Krieg führt. So, und nachdem das dann passiert ist und er dann sich klar dem Kommissariat gezeigt hat, wurde er tatsächlich inhaftiert. Er hat auch sofort erschossen werden können, wurde aber dann halt an die schwarzen Schiffe ausgehändigt. Und ihr wisst alle, schwarze Schiffe, das sind nun mal diejenigen, die Psioniker einsammeln. Und 1, 2, 3 Bücher weiter gibt es ein erneutes Zusammentreffen, Spoilerwarnung, mit Argun Sorik und den Gaunt's Ghosts. Und was aus Argun Sorik geworden ist, um halt seine psionischen Fähigkeiten zu steigern und ihn umzumodulieren als wie nennt man das nochmal, sanktionierten Psioniker, das möchte kein Mensch, niemand.
Auf gar keinen Fall.
Auf keinen Fall. Sofortige Exekution ist also ich würde mich ins eigene Messer stürzen, bevor mir das widerfährt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber Fakt ist ja natürlich auch, dass halt, also egal was er macht oder was er oder sie macht, also Kommissar jetzt oder Kommissarin dann an der Stelle, zögern ist halt gar keine Option für die, weil das halt, oder Nachsicht an sich, halt, weil das direkt als Schwäche gilt. Und wenn wir eins ja wissen, ist ja natürlich, dass halt immer irgendwer über dir steht, so sag ich mal. Und ich glaube, dass auch wenn ein Kommissar mal irgendwie reinscheißen sollte, dann gibt's einen anderen Kommissar, der das mal kurz regelt. Oder irgendjemand, der über ihm steht, Lord Kommissar oder was, oder
ja,
keine Ahnung.
Ja, ist bei uns Ghost ja auch tatsächlich immer mal wieder Thema, ne? Das ist so, bist du wackelig, dann kommt sofort irgend so ein Opportunist und guckt, ob er da vielleicht was machen kann.
Ja. Ja, da sind einige, die mit Argusaugen auf das Regiment schauen.
Ist ja auch Sexy-Regiment.
Also wie gesagt, halt so abschließend dazu dann halt einmal der imperiale Kommissar, so wie wir ihn halt kennen, ist halt der Inbegriff des fanatisch loyalen Dieners, so Terras oder des Imperiums. Und in der Funktion ist er halt Richter, Henker und irgendwo auch der Moralapostel halt zugleich, so, also wo Hoffnung stirbt, sorgt er dafür, dass Gehorsam bleibt. Ist halt auch schön formuliert, wie ich finde. Und er garantiert, dass die imperiale Armee niemals vollständig wankt. Selbst dann nicht, wenn halt die Niederlage unausweichlich scheint. So, egal wie scheiße es ist, solange der Kommissar noch lebt, kannst du eine Sekunde früher tot sein, als wahrscheinlich ohnehin schon. Wer weiß, ne? Keine Ahnung. Und Kommissare sind halt ein zentraler Grund dafür, warum die Streitkräfte des Imperiums so unfassbar gefährlich sind. Und und in seltenen Fällen versucht selbst sogar das Chaos, diese Struktur zu imitieren. Stelle ich mir auch sehr wild vor. Aber ohne den absoluten Glauben an Ordnung und Pflicht bleibt dieser Versuch halt ein Versuch.
Also ja, das stimmt.
Bleibt dann dabei.
Genau. Ja, hier wie heißen sie noch?
Söhne 6.
Ja, nee, und die, ach scheiße, Blood Pact.
Die
haben das ja auch, ne? Quasi 1:1 imperial.
Ja, das Besondere ist, das sind ja, wie gesagt, wir beziehen uns häufig hier auf die Guns Ghosts, beziehungsweise auf deren Gegenspieler. Und das Blood Pact ist tatsächlich rein anzahlmäßig und auch deren Anführer eher ein niedrigerer, sag ich jetzt mal, Anführer der Chaos-Truppen, aber also von der Bedeutung und von dem taktischen Talent, aber der hat eine komplett strukturierte Armee mitgebracht, und zwar den Blutpakt, und deswegen hat er die Führung übernommen, und das hat zu einigen, ich sag mal, Kopierversuchen geführt, um halt ebenfalls so ein ähnliches Konstrukt aufzubauen, und das sind die Söhne 6, und die wurden kopiert, hochgedrillt ohne Ende, um dem Blutpakt locker irgendwie die Stirn zu bieten. Und die sollten als quasi I-Tüpfelchen so eine Art Kommissar an die Seite gestellt bekommen. Und deswegen, um die Funktionsweise des Kommissariats zu verstehen, wurde halt auch so ein, wie hieß er noch, der General Stark oder so, und den General Sturm, an dem ein Exempel statuiert werden sollte per Schauprozess, der wurde halt irgendwie bei dem Flug zum Richter oder was weiß ich hops genommen, und der sollte tatsächlich also ausgefragt werden, wie funktioniert das Kommissariat, was machen wir und so weiter und so fort. Die versuchen nämlich genau das zu machen, weil genau das Kommissariat ist das, was wirklich, die imperiale Armee nicht wanken lässt. Ne? Das ist halt echt die Truppe. So, und wir wären nicht heute bei Binmageddon 25, wenn wir nicht natürlich neben all den Berühmtheiten, wir haben ja jetzt so häufig über die Gaunt's Ghosts gesprochen, aber noch nicht ein einziges Wort, bis auf seinen Vornamen, zu Sebastian geäußert. Sebastian oder Kommissar Sebastian Jarek. Und der spielt natürlich auf Armageddon eine klitzekleine Rolle. Und wir sind in den letzten Zügen der Vorbereitung zum Zweiten Krieg um Armageddon. Es wird wahrscheinlich sogar so sein, dass die nächste Folge schon losgeht in Richtung Zweiter Krieg. Yeah. Und da müssen wir zumindest ja nochmal so den großen Gegenspieler zu Gazgulmak Uruk-Thraka mit erwähnen. Und zwar kommen wir nun zu Sebastian Jarek. Wer ist Sebastian Jarek? Ganz klipp und klar, ein legendärer Kommissar. Über den ist so einiges bekannt. Es ist nicht nur so, dass er im aktuellen Warhammer 40k natürlich irgendwie eine große Rolle spielt, also beziehungsweise bekannt ist, sondern der ist auch schon von frühester Zeit der Geschichte von Warhammer 40.000, als damals der große Konflikt von Armageddon thematisiert wurde, schon bekannt. Also es ist auch wirklich ein Urgestein bei Games Workshop. Und was ihn so unfassbar cool macht, ist, dass er halt nicht irgendwie ein genetisch verbesserter Superheld ist, also kein Space Marine, er ist auch kein mit Bioniken und sonst was hochgezüchteter Supersoldat. Nee, das ist ein gewöhnlicher Mensch, natürlich mit einer außerordentlichen und fast schon nicht vergleichbaren Willenskraft, mit einer schier unendlichen Disziplin und einem fanatischen Glauben an den Imperator. Und genau das hat ihn schon Zeit seines Lebens zu einer lebenden Legende gemacht. Und wie Andy und ich damals bei der Vorbereitung rund um die Badab-Kriege so oder zweiten Badab-Krieg erzählt hatten, war er auch der große, große Matchplayer bei einem gigantischen Schachspiel. Und das werden wir auf jeden Fall auch nochmal mit aufs Korn nehmen. Und unter seinen Feinden ist er bis heute immer noch bekannt und gefürchtet, tatsächlich vor allem besonders bei den Orks, als der alte Mann oder Old Bale Ay.
Ay.
Genau, Ay. Entschuldigung, Ay. Genau, und Ay. Der hat Ay. Naja, und das ist auf jeden Fall schon fast eine mythische Schreckensgestalt unter den Grünhäuten. Ja.
Orks erzählen sich ihren Ork-Kindern nachts vorm ins Bett gehen, ne?
Von den Pilzen. Sie raunen ja. Es den Pilzen zu.
Wenn du jetzt nicht schläfst, dann kommt Old Bale Eye unterm Bett hervor. Und
dann geht's rund.
Ja. Ey, Alter, die Snotlings und Grotz, die würden richtig Reis ausnehmen, wenn du das so erzählst.
Ja, ich auch.
Ja.
Ach du Scheiße, schnell weg hier.
Ja, stellen wir den guten Sebastian Jarek mal vor. Man kennt ihn ja wirklich, also das ist eine der ersten Miniaturen, die mir so von Games Workshop in Erinnerung geblieben sind. Der wurde auch damals vorgestellt im ersten White Dwarf, den ich mir gekauft habe. Fand ich damals schon geil. Und dann hat sie da diesen Typen mit seinem geilen weißen Plattenpanzer auf der Brust und diese riesigen Hungerschere an einem Arm und einen Sturm. Er hat einen Sturmbolter, ne? In der anderen Hand.
Auf jeden Fall irgendeinen Bolter.
Ja, und halt seiner geilen Schirmmütze. Ne? Und dann habe ich erstmal ganz viel.
Dieser Sturmbolter gelesen. Mit diesem Gerippe, in dem das Ding eingefasst
ja,
ist. Ne?
Ja, okay, ja, genau.
Ja, ja. Also ich finde das klassische Modell mit dieser Krebsschere auch einfach geilo. Ich finde es schade, dass sie das tatsächlich zu so einer
super
Standard-Ork-Hydraulikpresse da geändert haben. Ich finde das alte Ding wirklich mit diesem Krebsding, das hatte so viel Charakter, das mag ich wirklich gerne.
Auf jeden Fall. Ich mag auch das Update-Modell, aber es ist halt was ganz was anderes. Ne? Das,
ja, ja. Ja.
Ist der alte
viel
super.
Weniger cheesy, viel mehr in so eine
finstere. Ja, die alten E-Klauen, die sahen ja so auch so aus. Also so krebsig.
Ja, den habe ich auch noch. Ja. Vielleicht bemale ich ihn noch für die Slideshow. Mal gucken. Vielleicht schaffe ich das. Mal sehen. Den anderen habe ich auch noch im Übrigen. Aber der ist mir mal irgendwie so runtergefallen, jetzt auf dem Gesicht gelandet und ist total platt. Also das ist auch nicht mehr rettbar.
Hat mir im Gesicht gebremst.
Irgendwas anderes. Okay,
so platt face.
Ja, traurig. Schönes Modell trotzdem. Naja, aber Sebastian Jarek hieß nicht immer Sebastian Jarek. Der ist nämlich Holländer und heißt eigentlich Sebastian Warden. Er ist von der hele Planet Taros 3. Und
geiler Typ.
Da ist er geboren worden, wird aber schon als kleines Kind zum Waisen, ja, also zur Waise, wird dann von aber
großgezogen
auch. Ja, fast wird nämlich von ab dem siebten Lebensjahr von seinem Großvater Jarek großgezogen. Und der war nicht irgendein Großvater, der Almühi oder sowas. Nein, der war selber Veteran-Sergeant des Imperiums. Und von dem lernte dann Jung Jarik, also Jung Warden, ja, Sebastian, auch seine Skills in Sachen Kampf und die Kunst des Überlebens in der Wildnis. Aber leider begab es sich, dass Taos 3.
Was ist, es ist schon so ein bisschen wie bei Heidi, ne?
Die kommt
zu dem Opa.
Nur mit
Berge und ja gut. Weiß ja nicht, was bei Heidi sonst noch abging.
Ne? Heidi hat doch auch Guerilla geführt gegen irgendjemanden.
Ist Heidi eigentlich so ein erster Weltkriegsdienst?
Nee. Ich glaube auch, aus Japan
ja,
aber.
Ja, die hat ja doch so Steine irgendwie auf Leute fallen lassen und so riesig.
Ist so, ist so.
Ich meine so, das war's.
Heidi hat Geschütze zerlegt und dann droben auf die Berge getragen mit dem Geist Peter.
Aua.
Ja. Wenn ich sage, ich mag Animes, meine ich Heidi.
Ja. Und dann von droben auf der Alm auf die Österreicher geschossen, oder?
Waren wir nicht eben noch bei den Holländern?
Egal.
Egal, die reden auch
komisch. Kriegen alle ihr Fett weg.
Okay, Hauptsache Italien.
Ja, ja, leider. Oder vielleicht auch zum Glück, denn wäre das nicht passiert, wäre Sebastian Jarik nicht der Mann, der er heute wäre, würde er noch leben. Der ist nämlich leider gestorben vor ein, zwei Editionen, ganz sang- und klanglos untergegangen. Aber egal. Ja. Also erstmal.
So wie Warhammer selbst.
Ja, es ist ja genau das, ne? Warhammer, genau wie Sebastian Jarik, das ist im Herzen. Wie Rom. Und Taos 3. Taos 3 ist nämlich Opfer eines Ork-Wags geworden und wurde verheert. Ja? Also der ganze Planet wird verwüstet. Sebastian Jarik wird Waden wird zum zweiten Mal in seinem jungen Leben zur Weise und
du hast, glaube ich, gerade Taros gesagt, das heißt Taos.
Taos.
Also nicht verwechseln mit Taros, diese Tau-Kampagne, das sind zwei Unterschiede.
Da reden wir nicht drüber. Taos meine ich natürlich.
Wir bleiben heute grün, nicht blau.
Ja. Und der Gute verschwindet halt auf dem Planeten, schlägt sich in die Wildnis und führt da halt seinen eigenen kleinen Guerillakrieg gegen die Orks. Und als dieser Wag dann irgendwann abgewehrt ist und Taos wieder befriedet wird, der junge Sebastian Waden gefunden, da nennt er sich aber nicht mehr Waden, sondern in Gedenken an seinen Opa, Großvater.
Jarak.
Ja, Sebastian Jarak. Und hat ordentlich Loch gegeben in die Orks rein. So. Man entdeckt dann doch ziemlich schnell, dass der Jarik, der junge Jarak, großes Potenzial hat und steckt den in die Scola Progenium.
Das wird nicht besser.
Ne?
Ja, das hätte was steckt da wo rein?
Bleibt doch bei Sebastian.
Ja. Unseren Basti. Unseren Basti steckt man in die Scola Progenium.
Jetzt lass das Stecken auch noch weg, dann passt das schon.
Ne, weil der Mann halt, ne, zum einen hat er da als Jüngling schon alleine auf diesem Planeten lange überlebt gegen die Orks und und da wird er halt relativ schnell Mitglied des Militarum Tempestus. Mit seinem besten Kumpel Dominik Serov gelangt er dazu so Semi-Legendenstatus unter seinen Schülern. Nach einer relativ kurzen Zeit als Sturmtruppen, und ich muss sagen, ich finde die alten Sturmtruppen finde ich so viel geiler als die aktuellen Tempestus Scions. Die sind mir viel zu überkandidelt. Die alten Sturmtruppen sehen so geil aus.
Ja.
Ja. Wenn die jemand hat noch im Original und die loswerden möchte, gerne melden.
Merkst du selber, würde mich
sehr freuen.
Ne?
Und nach dieser kurzen, aber intensiven Zeit bei den Sturmtruppen, so jung und schon bei den Sturmtruppen, wird er dann letztendlich Kommissar. Und er und sein Bestie Serov werden dem Lord-Kommissar Simeon Rasp unterstellt. Ja, das ist dann der schon ja, genannte Mentor, ja, dem die dann halt nacheifern. Und die sind dann dem 77. Mortison Infantry Regiment unterstellt und werden zur Bekämpfung eines Ketzeraufstandes auf dem Planeten Mistral entsetzt. Im Laufe dieses diese Auseinandersetzung wird Jarik dann an das 225. Stahllegionsregiment versetzt und da bleibt er dann auch. Und nachdem dann diese Heretiker bekämpft sind, wird Jarik dann nach gemütlichen 100 Jahren auf Armageddon versetzt. Also der Mann ist alt, ne? Also seinen Spitznamen hat er nicht umsonst bekommen, aber durch Juvenor, hier wie heißt das, Prozeduren, wird er halt immer wieder ein bisschen aufgefrischt und aus dem Schrank geholt und dann kann er weitermachen.
So. Staub abgeklopft,
geht's ja. Los. Das ist wie eine benutzte Unterhose. Einmal mal umdrehen, bisschen Staub rauskloppen, kannst du weitertragen.
Ja.
Also ich spreche da nicht aus Erfahrung, aber ich habe das gehört.
Ey. Eben Tierchen, Säbelsierchen, da bin ich.
Ja, voll.
Wir haben 2000, fast 26, hallo.
Und weniger Kleinstplastikteile dadurch irgendwie in der Wäsche.
Wenn es schmeckt, rein da.
Ist so.
Und ist doch so. Am Anfang ist es so wie Sandpapier und wenn man erstmal so richtig schön drin ist, dann will man gar nicht mehr raus.
Ja.
Gut. Wir sind abgedriffelt, würde ich sagen.
Ja, ich dachte, ich lasse das mal so stehen. So ein bisschen einwirken. ja, und weil es dem halt auf Armageddon so gefällt, wird er dann halt vom 225. Regiment an diverse weitere Regimente immer wieder weiter versetzt. Ja? Also von Stahllegionen zu normalen planetaren Verteidigungsstreitkräften und so weiter und so fort. Immer hin und her, hin und her. Und irgendwann denkt er sich, oh, hier gefällt es mir, ne? Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Er bleibt auf Armageddon und macht sich da einen Namen als strenger, aber gerechter Kommissar. Jetzt kommt wieder dieses typische Warhammer-Ding, ne? Im Gegensatz zu vielen anderen Kommissaren, die für ihre blinde Grausamkeit bekannt sind, ne? Das ist ja die Doktrin einfach, ist halt auch im Endeffekt unser Sebastian Jarik ein Mann mit einem Herz aus Gold, der den Ruf hat, dass seine Männer ihm aus Vertrauen folgen und nicht nur aus Angst. Ne? Er erweist sich als ein taktisch kluger und unerschütterlicher Kommissar. Noch dazu ist er durch den Überlebenskampf auf Taos 3 ein Genie und Veteran, ne, im Kampf gegen Grünhäute. Sogar die Sprache der Orks beherrscht er und kennt ihre Denkweise. Auf der anderen Seite, ich meine, das ist ja immer so ein großes Thema, ne? So, oh, der kennt die Sprache der Orks. Aber im Endeffekt reden die ja einfach nur wie Leute, die als Kind ein bisschen zu nah an der Wand geschaukelt haben. Also,
aber trotzdem verstehen viele Orks nicht. Also so von dieser gutturalen Sprache,
ja.
Dieses Kehlige. Und
ja, ich glaube, das ist auch eher, er weiß, was die meinen. Also er kann nachfühlen, was so ein Ork möchte, wenn der sich so artikuliert. Ich meine, die Worte versteht man, aber was will er damit jetzt wirklich mit seiner Deadly and Cunning Art bezwecken? So.
Ich weiß auch nicht, wie tough der als Kind gewesen sein muss oder als Jugendlicher oder was auch immer. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat er das gelernt durch einen selbst, ich sag mal, überwältigten und gefangen genommenen Ork. Auf Taos 3 damals.
Ja.
Also ich weiß nicht, wie tough das ist.
Sehr
so, tough.
Aber sehr, ja, oder? Sehr. Macht ihr mal weiter, ich gehe mal schnell pinkeln, sonst passiert hier ein Unglück, ich sitze ja am Schreibtisch meiner Tochter, das wollen wir nicht.
Unangenehm.
Schön eingepisst am Schreibtisch. Ich musste, ich hatte Podcast-Aufnahme.
Schatz, ich hab eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Zuerst die gute, Mist.
Ehefrauen hassen das.
Gleich.
Passiert
aber immer wieder. Die Folge war super, Aufnahme im Kasten, alles geil. Und jetzt die schlechte, dein Zimmer will ich nicht mehr betreten. Es ist kontaminiert. Komplett
vollgepisst. Ja, wie wir schon erwähnt haben, die Legende um Jarek wird aber erst auf Armageddon wirklich geschaffen, sozusagen. Und so ist das, ja, wenn man Armageddon sagt, muss man auch Jarek sagen. Und als im zweiten Krieg um Armageddon der Ork-Kriegsherr Gaskul Mak-Uruk-Thraka einen riesigen War auf dem Planeten führte, war natürlich Jarek auch an vorderster Front dabei. Wir werden aber die Geschichte auf jeden Fall in weiteren Folgen besprechen. Und Jarek ist immer wieder Bestandteil, ne? Also der ist wirklich eine Hauptfigur in dem Konflikt, weil er auch einfach auf dem Tabletop in der zweiten Edition so omnipräsent war, ne? Also Imperiale Armee bedeutete eigentlich auch immer Jarek. Das ist aber, sag ich mal, besonders bei der Belagerung der Hades-Makropole wurde quasi sein, ja, so dieses Sagenumwobene um Jarek wurde da begründet. Und man hat es ja auch in dem Hell's Reach-Roman, kommt Jarek auch drinne vor, besonders bei so Militärkonzilen. Und ich finde, wie sie ihn da schreiben und die Aura, die der Typ hat, ne? Er ist wirklich dieser Steinalte, quasi diese Mumie, die da am Tisch steht. Und er hat aber so eine crazy Autorität und so einen Sachverstand, was Krieg gegen Grün heute angeht, dass er da wirklich brilliert und wirklich auch die Masse auf ihn hört. Ne? Selbst Space Marines sind so, ja, von dem haben wir schon gehört. So, ne? Der weiß halt, was er da tut. Das finde ich schon abgefahren, wie die, selbst die Black Templars das zu würdigen wissen. Ne? Wo ja ein Mensch, besonders durch seine Lebensspanne für so einen Space Marine auch so, ja, kommt. Was will der denn? Aber den nehmen sie zur Kenntnis auf jeden Fall. Ja.
Ja, die sehen die ja nicht mal auf derselben Stufe, aber den nehmen sie schon wirklich ernst, ja.
Den nehmen sie ernst und den nehmen sie vor allen Dingen richtig wahr, ne? Vor allen Dingen Black Templars, die ja auch, sag ich mal, durch ihre Art und Weise schon in ganz anderen Sphären irgendwie operieren und sich verhalten, dass die denen so, ah ja, das ist der, okay, schön, den mal kennenzulernen.
Ja.
So, er verliert im zweiten Krieg um Armageddon, verliert er einen Arm, kämpft aber trotzdem weiter. Das hatte er auch früher als Bannerstange. In der alten Miniatur war das seine Heraldik quasi, wie er da mit abgehacktem Arm, wo so stilisierte Bluttropfen rausfliegen und einem Kettenschwert so einen anderen Ork bekämpft, dem er dann wahrscheinlich infolge dieses Kampfes mit seinem Kettenschwert die Energieklaue abtrennt, die er sich dann später als bionischen Arm einbauen lässt quasi.
Ja.
Und das ist besagte Krebsschere. Sehr, sehr cool. Wer das Modell nicht kennt, unbedingt mal auschecken, wie Jarek in der zweiten Edition aussah. Wieder so ein 2D, so eine 2D-Silhouette quasi, die dann vorne und hinten mit Details aufgefüllt wurde. Ich liebe das einfach.
Wie lange habe ich Zeit, den zu bemalen? Wann muss die Folge hoch?
In 5 Tagen. Nein, in 8 Tagen kommt sie raus.
Geht die Folge an Maga Potato und in 8 Tagen kommt sie raus.
Ja.
Gut.
Ja. Das ist auch so, weswegen er sich übrigens für so eine E-Klo entschieden hat. Das liegt daran, dass er die Denkweise der Orks kennt.
Größer, besser, stärker.
Ey, die Klaue ist auch rot,
ne? Ja, vor allem dem Gegner quasi seine bessere Waffe abnehmen und selber nutzen. Das ist halt so dieses Denkmuster der Orks.
Generell viel, viel Ork bei ihm auch mit drinnen, ne? Dieses, ich schraub mir das mal an den Arm und jetzt funktioniert das. Und das ist schon hardcore. Und er hat ja auch ein Auge verloren.
Ja.
Und da hat er ein bionisches Auge bekommen. Da ist aber eine Digitalwaffe drin. Mit dem Ding kann er schießen.
Ja, so. Das ist so geil.
Und daher kommt da auch dieser Spitzname mit seinem bösen Blick. Und da fände ich tatsächlich mal geil, einen Umbau zu sehen, wie er dieses Auge als Waffe nutzt. Ich hatte ja zum Beispiel bei meinem Brotherhood of Steel Diorama, was ich da mal für Fallout gebaut hat, auch so eine Nähnadel als Laserschuss benutzt. Und das mit Jareks Auge, wie er irgendwie so am Ork den Kopf wegschießt und rundherum die Orks die Flucht ergreifen, fände ich mal richtig geil.
Oh ja.
Das ist auch richtig stark, ja.
Genau, er kann mit seinem Auge schießen, er hat eine riesige Krebsschere. Der Typ, der hat alles, ne? Da kann man ihn schon beneiden drum, ne? Und was auch abgefahren ist, wir haben ja in den ersten Ork-Folgen mal besprochen, dass Orks ja so krass unbewusst psionisch sensibel sind, dass wenn ein Ork etwas glaubt, das tatsächlich in der Realwelt irgendwie manifestiert wird. Und wenn genug Orks das glauben, dann tritt das auch wirklich ein. Und dass Jarek so stark quasi unsterblich ist, passiert auch durch den Glauben der Orks, weil die wirklich Angst vor dem haben, ne? Und dadurch wird halt, umso mehr sich seine Legende herumspricht, umso stärker wird Jarek auch, ne? Also, das ist schon crazy. Es gab mal irgendeinen White Wolf Spielbericht, wo er gefangen genommen wird Und ja, er so aus dieser Gefangenschaft der Orks rauskommt und all sowas, ne? Also das ist schon krass, ey. Jarek ist ein harter Dude.
Ja, und ich finde es halt auch irgendwie so witzig mit den Orks, dass sie halt so Angst vor ihm haben. Ich finde das irgendwie, ich bin ja nun mal selbst Ork-Spieler und ich habe irgendwie auch durch den einen oder anderen Roman ja immer mal, hier, ich glaube, Sifis Kane, der kämpft ja auch einmal gegen Orks, wie einfach die denken, so irgendwie. Und wenn ich mir dazu vorstelle,
der kann übrigens auch Orkisch.
Sifis Kane.
Ja.
Ja, der auch lange
nicht
Zeit.
Nicht Jarek sagen.
Nee.
Kein Kommissar ist so hart wie Jarak, ja. Aber Sifis Kane kann auch Orkisch.
Ich finde es auf jeden Fall so lustig. So von der Vorstellung, wie sie sich dann fürchten vor ihm.
Da gibt es auch diesen relativ, leider ziemlich schlechten Zeichentrick hier auf Warhammer Plus, wo am Anfang dieser Ork-Opa den Ork-Jünglingen die Geschichte von Old Baleye erzählt.
Stimmt, ja. Oh, ja. Aber nicht, ich finde nicht gut erträglich, diese Cartoons, weil die einfach technisch so schlecht gemacht
sind. Nee, da sind ein paar, die sind gut, weil die Geschichte so gut ist. Also gerade das mit den Eldar fand ich. Oh.
Ja, ja.
Da muss ich ein bisschen weinen, aber der Rest ist so.
Leidet alles stark unter der technischen Umsetzung, finde ich.
So. Nils.
Ja, Armageddon ist durch, ne? Also ja, nach Armageddon wird halt unser lieber Sebastian so zu dem Symbol imperialer Standhaftigkeit und aufgelebende Beweis.
Oh. Genau. Ich hätte da jemanden für einen Vorschlag, wer den spielen könnte.
Ne? Ja, ich auch. Soll auch nur ein Bart anhängen, dann passt das schon, glaube ich, ne? Und,
wieso? Egon Kowalski hat doch einen Bart.
Achso, ich dachte, ich hätte jetzt noch an Johnny Sins gedacht.
Achso.
Kommissar war er noch nicht. Warte mal, ich mache mal ein Foto.
Bitte kein Egon heute.
Der alte Jarak, der könnte wahrscheinlich vom Egon gespielt werden.
Nein.
Oh, wir blenden aber bitte immer Johnny Sins halt. Ne?
Oh. Egon Kowalski quasi die Fackel weitergibt an Johnny Sins.
Also ich schwöre euch, meine Orks haben wirklich Angst vor Egon.
Ja, davon gehe ich aus. Davon gehe ich aus. Oh. Na gut, aber wie gesagt, also Symbol der Standhaftigkeit, bla bla. Und er ist halt zum Leben, er ist halt der lebende Beweis, dass halt ein einzelner Mensch dem Chaos trotzen kann. Ist jetzt natürlich ein bisschen, also das spielt ihm natürlich dezent in die Karten. So, und sein unbeugsamer Wille inspiriert halt Milliarden von imperialen Bürgern und er wird auch in der Propaganda des Imperiums halt verewigt halt, ne? Also das ist irgendwie so eine eierlegende Wollmilchsau, so dieses Ding, boah, krass, der ist ja auch nur Mensch, in Anführungszeichen, und der hat das geschafft, das können wir auch. Und wenn man nicht diese Meinung hat, dann kommt irgendwer und hilft dir dabei, diese Meinung zu vertreten. Oder
Spoilerwarnung, nein, das kannst du nicht.
Ja, ja. Oder zu sagen. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Auf einmal steht ein Kommissar hinter dir, irgendeiner, der gerade fertig ist hier mit der Skoda, lädt seine Knarre durch. Was habe ich da gehört?
Ich kann sein, Kommissar Jarek. Ich muss nur genug an mich selbst glauben. So mehr an sich selbst glauben als an den Imperator.
Egal, was du antwortest. Du sitzt einfach in der Scheiße und zwar bis zum Hals, glaube ich. Das ist halt ein bisschen kacke. Naja, anyway, aber trotz seines hohen Alters und schwerster Verwundungen dient Jarek weiterhin an der Front. Ne? Ist ja eine Maschine, der muss ja abliefern. Ruhestand lehnt er also konsequent ab. Das ist gar nichts für den. Und ja, der Dienst endet für ihn halt auch erst im Tod. Ne? So, und ganz ehrlich, wenn du von Kindesbein an quasi nichts anderes kennst als Krieg und Vernichtung und so weiter und so fort, ich glaube, dann in den Ruhestand zu gehen, also dann baust du auch ganz schnell ab wahrscheinlich. Dann hast du auch schnell, ne, wenn du da keine Hobbys hast, ist halt scheiße. So, ne? Und für Gaskul ist der liebe Sebastian halt Erzfeind und würdiger Gegner zugleich. Und man könnte auf eine orkische Art und Weise vielleicht schon von einer Art Freund sprechen. So sieht er ihn auf jeden Fall. Bei Jarek hingegen ist es halt genau andersrum. Ne? Der verachtet ihn halt und respektiert ihn aber so halt als Gefahr, als strategische Gefahr. Also es ist halt schwierig. Na, also die Verachtung ist da, aber trotzdem auch so eine Art von Respekt als Gegner auf dem Schlachtfeld. So, aber nicht im positiven Sinne, ich weiß auch nicht. Also ist ja, das, eine wilde Nummer.
Ja, das Ding ist ja, dass wenn man sich halt so ganz häufig in irgendwelchen Romanen, wo, wenn es um Grünhäute geht, sich das mal so durchliest, dann spricht man echt ganz häufig davon, dass die imperialen Kommandeure, ja, die halten nichts von Orks. Die sehen sie halt einfach nur als absolut dumm an. Und das stimmt ja auch häufig, muss man ja ganz ehrlich sagen, dass die halt einfach zu einfältig sind und nicht wirklich weit denken können. Ich glaube auch damals, stimmt, mit meinem Einstieg hier, Krieg gegen die Bestie, da haben die auch am Anfang ein bisschen falsch kalkuliert und sind dann so ein bisschen auf den Hosenboden gefallen. Genau. Ja, und das also, ist es halt. Die Bedrohung.
Genau, er sieht die so auf jeden Fall. Und es ist auch auf jeden Fall eine Rivalität da. Die fußt aber nicht so auf persönlichem Hass, sage ich jetzt mal. Ne? Also die sehen das jetzt nicht so gegen, also das ist jetzt halt nicht so ein persönliches Ding, sondern da prallen einfach zwei krasse oder ihre krassen Ideale halt aufeinander. Da haben wir auf der einen Seite nämlich so diesen imperialen Fanatismus, ne, das ist halt das Ding und nichts anderes geht, ne? bei Jarrik. So, und auf der anderen Seite bei Gaskul natürlich diese orkische Kriegsfreude. Das ist ja, das hört ja auch nicht auf. So, ne, Krieg ist ja geil für die Orks halt so. Das geht ja rund und macht Spaß und es geht halt immer weiter und weiter und weiter. Ne? Wir kennen das halt, ne? Und genau, und ja, die Geschichte von unseren beiden Rivalen der Herzen, sag ich mal, die werden wir dann halt auch noch mit dem zweiten und dritten Krieg um Armageddon auserzählen wirklich und da richtig reingehen. Ne? Aber das, glaube ich, soll es an der Stelle einmal gewesen sein, um das mal so ein bisschen anzuschneiden, das Thema, diese kleine Diskrepanz zwischen den beiden Spießgesellen hier.
Ja, sehr schön.
Absolut. Ja. Und was bleibt noch anderes zu sagen als das, was ihr jetzt alles gehört habt über Orks und Kommissare und Schießen, wie ich schon eingangs meinte.
Und Schießen, genau.
Wie wir schon eingangs meinten, passt schön auf euch morgen auf. Ich habe zwar keinen Dienst in der Klinik, aber bald habe ich Nachtdienst und ich will keinen von euch irgendwie bei mir auf Station sehen, nur weil ihr irgendwie eine Rakete festgehalten habt. Das ist so dumm.
Außer der Arm wird durch eine Energie
klauen. Ich wollte gerade sagen, jetzt sei mal nicht so. Ich hoffe, ihr habt jede Menge, ihr habt schön Munition für die Schreckschussknarre gekauft. Morgen wird geballert,
sonst,
Leute.
Wenn ihr es richtig anstellt, im Raum Hamburg, und ihr schiebt euch eine Rakete ins Auge, ich baue euch da einen Digitallaser rein. Also die Möglichkeit besteht schon.
Nico, kannst du das versprechen? Kannst du das zusichern? Weil dann weiß ich, was ich machen werde.
Naja, wenn ich dort, es ist eine orkische Variante, kann ich auch bei mir in der Garage durchziehen. Also das ist jetzt nicht so das Thema.
Ja, und mit dem Arm machen wir aber auch, ne? Also hier, Schnitt.
Ja. Ja, ich bin mit Hydraulik. Ich muss da nochmal ein YouTube-Video sehen, aber hey.
Das kriegen wir hin.
Na klar.
Ich frage auf Arbeit, wie das funktioniert und dann machen wir das.
Easy. So, aber was fehlt noch? Playlist, Jungs.
Playlist.
Ich fange an.
Mach.
Yeah. Was passt? Von Rage Against the Machine nehme ich Bullet in the Head.
Ah, sehr schön. Passt super. Ja, damit mache ich direkt mal weiter. Dann hätte ich gern von Falco der Kommissar.
Ich nehme auch einen Klassiker der deutschen Musikkultur und zwar Gefahr von Rio Reiser.
Sehr schön.
Gefahr.
Dann komme ich dann nochmal hinterher mit Black Sabbath und The Mob Rules.
Don't you listen to
Bounty.
Fools.
Meuterei
oder Bounty.
Super. Okay. Hättest du einer Jarek nicht gegeben.
Ich bin ja auch Riesenfan von Ronnie James Dio-Phase Black Sabbath.
Ja, voll.
Ist ja auch voll. Geil. Finde ja viele so, meh. Ich find's super.
Beides für sich geil.
Ja, das sind zwei komplett unterschiedliche Bands, aber beide geil.
Ja.
Geil.
So, und was bleibt abschließend zu sagen, außer euch einen guten Rutsch zu wünschen.
Ja.
Genau.
Und immer Schulterblick und nach dem Kommissar Ausschau halten.
Genau,
das ist jeden Fall. Leute.
Die stehen eh immer hinter euch. Also versucht das gar nicht erst.
Ciao.
Und vergesst die Schreckschussknarre nicht. Tschak, tschak.
Horrido.
Wir hören uns 26. Tschüss.
Bin Magera.